Wir blicken jetzt auf den europäischen Fußball der Männer. Was ist los in England, Spanien, Italien und Frankreich? Das wollen wir jetzt besprechen mit Alexi Menüsch, Christian Bernhard, Uli Hebel und Alex Troika jetzt hier in der Rasenfunk-Ligatur.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Cristiano, che golazo! Gol!
Der Blick auf andere Ligen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich grüße meine Runde. Schön, dass ihr alle da seid. Wir werden keinerlei Zeit verschwenden, sondern wir steigen direkt rein in die Ligen. Christian, du darfst sehr gerne mal anfangen. Was gibt's denn aus der Serie A so zu berichten?
Ja, sehr gerne. Erstmal hallo in die illustre Runde. Ich würde heute gerne, nachdem wir es ja die letzten Wochen immer wieder mal kurz angerissen haben, meistens bei den MVPs, sollten wir jetzt mal vielleicht nochmal kurz drüber reden, was Atalanta gerade wieder diese Saison so macht. Also die Faktenlage ist, glaube ich, relativ eindeutig. Ein Punkt, also wahnsinnig spannender Kampf in der Serie A an der Tabellenspitze, ein Punkt hinter Napoli. Atalanta ist total dran. Und ich würde heute gerne mal den Fokus, wir haben ja öfter schon über Atalanta, über das Gasperini-System geredet, und da war ja meistens so im Mittelpunkt stand dann, ja, die sind ja unfassbar intensiv und dieses 1-gegen-1-Pressing übers ganze Feld, also wahnsinnig unangenehm, der Guardiola-Spruch wie ein Besuch beim Zahnarzt. Aber vielleicht sollte man jetzt auch mal den Fokus darauf richten, dass das eine unfassbar gute offensive Mannschaft ist, was die Saison jetzt einfach, ja, verlässlich bringen, offensiv auch. Also es ist viel mehr als dieses intensive, unangenehme, sondern fangen wir mal mit ein paar Zahlen an. Atalanta hat den besten Angriff der Serie A, Atalanta gibt die meisten Torschüsse der Serie A an, Atalanta hat mit Abstand die meisten Ballaktionen im gegnerischen Strafraum, die meisten Großchancen rausgespielt. Also ich würde gerne mal den Fokus darauf legen, dass es eben mehr ist nur als dieses intensive Oh, unangenehm, sondern eben auch, was Gasperini da wirklich ja mit Ball mittlerweile etabliert hat. Und da passt ja auch ganz gut, dass heute, wir zeigen am Donnerstag auf, am Dienstagabend in der Champions League in Bern. Ja, das ist Bern, ist mir schon klar, aber auf dem Kunstrasen musst du dann doch erstmal 6 Stück machen. Und die machen sie halt auch, indem Lukman 19 Minuten auf der Bank sitzt und Ederson gesperrt fehlt, zum Beispiel. Also das nur so als kleiner Einstieg.
Ja, bemerkenswerte gerne. Serie, die da Atalanta gemacht hat und eben mit viel, viel Offensive. Aber wenn unser MVP der letzten Sendung, Lukman, auf der Bank sitzt, dann ist vielleicht Punkt Nummer 2, Breite des Kaders?
Genau, definitiv. Also das ist auch ein Punkt, deswegen habe ich es auch explizit angesprochen. Also Lukman und Ederson sind für mich dazu kommen wir vielleicht auch noch. Also ich finde, in den letzten Jahren war oft die Rede auch bei Atalanta, ja gut, das funktioniert halt so gut, weil das Gasperini-System so perfekt eingespielt ist, und klang ja auch immer wieder mal durch, das sind halt Spieler, die halt im Gasperini-System so gut funktionieren. Aber gerade wenn ich mir jetzt zum Beispiel Lukman und Ederson hernehme, das sind für mich, das sind internationale Topspieler mittlerweile. Also gerade ein Ederson, also was Ederson in dieser Saison wieder spielt, für mich der beste Mittelfeldspieler der Serie A, weil ja Cianolo ein bisschen ja Verletzungsprobleme auch hatte. Das ist für mich einer der Top-Mittelfeldspieler in ganz Europa. Also mittlerweile, finde ich, ist da auch die individuelle Klasse. Nicht nur, dass du sagst, es sind diese Gasperini-Spieler, diese Atalanta-Spieler, sondern sie haben sich auch dahingehend entwickelt, dass eben, und da finde ich Ederson und Lukman perfektes Beispiel, Hien, einer der besten Verteidiger der Serie A, De Ketelaere jetzt in seiner zweiten Saison, der brutale Zahlen hat. Ich habe bei diesen, De Ketelaere hat jetzt in Bern 2 Tore, 3 Vorlagen. Das gab es noch nie von einem Belgier, glaube ich. Gab es auch noch nie von einem Serie A-Spieler in der Champions League. Und da kam eine Opta-Statistik. De Ketelaere hat im Kalenderjahr 2024 nur Kevin De Bruyne hat eine einzige Vorlage mehr geliefert als De Ketelaere, sozusagen wettbewerbsübergreifend. Und da kannst du jetzt die Reihe fortsetzen. Ich kann, Retegi haben wir ja auch schon gehabt. Retegi steht jetzt, glaube ich, bei 14 oder 15 Saisontoren. Also ja, es ist schon sie funktionieren wunderbar im Atalanta-System, aber es ist halt mittlerweile auch eben, wie du sagst, eine Breite und eine Tiefe im Kader, von der sich andere, auch italienische Top-Vereine, also die würden sich danach strecken, dass die gerade im offensiven Bereich so viele Alternativen haben. Also das ist wirklich beeindruckend. Und da dürfen wir nicht vergessen, Scamacca, der Neuner, der mit einer der wichtigsten der vergangenen Saison, der sich ja im Sommer, im August das Kreuzband gerissen hat. Bei Atalanta sind sie hoffnungsfroh, dass er Ende Januar vielleicht auch wieder mit dabei ist. Also da kommt ja nochmal, muss man jetzt logisch abwarten, wie gut er zurückkommt, wie lange das braucht, dass er wieder in Spielrhythmus kommt. Aber so, da kommt potenziell nochmal krasse Qualität dazu. Und das ist einfach beeindruckend, was Atalanta auf allen Ebenen da macht.
Und das ja auch in der Champions League. Also auch da noch
Genau.
ungeschlagen. Also was heißt auch da in der Serie A gab es am Anfang der Saison ja Niederlagen, aber jetzt schon sehr lange keine mehr. Aber international wie national. Glaubst du denn, dass Atalanta auch die Kraft hätte und, keine Ahnung, Mindset oder was auch immer du sagen willst, da jetzt durchzuziehen, zum Beispiel in der Liga wirklich an Napoli dran zu bleiben?
Also ich muss, was ich eingehend auch noch, was für mich die Grundlage dieser Entwicklung, dieses nächsten Steps für mich bei Atalanta in dieser Saison ist, ist dieser Europa-League-Sieg gegen Leverkusen. Weil die letzten Jahre hatte Atalanta immer schon viel Lob bekommen für ihre Art zu spielen, für ihre Entwicklung, die sie auch als Club genommen haben. Und das klang halt immer so ein bisschen mit, ach schau, die machen das großartig. Aber es hat halt am Ende diese Silberware gefehlt. Dieser, sag ich mal, auch dieser Pokal in den Händen, der halt allen klar macht, hey, mit dem Weg, den wir hier gehen, können wir halt auch Triumphe holen. Und dieses 3-0 gegen Leverkusen, das hat, glaube ich, wirklich bei vielen Spielern diesen letzten mentalen Step gebracht, dass die jetzt wissen, okay, hey, das, was wir machen, also die waren davor schon überzeugt von dem Weg, den sie gehen. Aber jetzt haben sie halt gesehen, und diese Europa-League-Saison letztes Jahr war eine besondere, weil ungeschlagenes Leverkusen dominieren im Finale, 3-0 an der Anfield Road gewinnen. Also das war zwar nur Europa League, aber das hatte schon auch immer wieder Spuren von Champions League. Und deswegen, glaube ich, war das so dieser letzte Schritt, den sie gemacht haben, diesen mentalen Step zu wissen, okay, mit unserem Weg können wir auch ganz Großes erreichen. Und ja, um jetzt auf deine Frage zu kommen, ich traue Ihnen in beiden, also ich traue Ihnen definitiv zu, dass Sie im Scudetto-Rennen bleiben, denn das war ja eines Problem der letzten Jahre. Sie hatten immer und gerade im Herbst meistens so eine Phase, wo Sie einen zu großen Abstand aufreißen haben lassen und den haben Sie dann irgendwann nicht mehr gefüllt. Und jetzt sind Sie aber mittendrin. Sie sind dabei, haben einen Punktrekord nach 13 Spieltagen. Noch nie hat Atalanta so viele Punkte in der Serie A in ihrer Clubhistorie. Sie sind dran und auch in der Champions League. Ganz ehrlich, ich wünsche jetzt schon jedem, der Atalanta in der K.O.-Runde bekommt, viel Spaß, weil und das ist wirklich deren Selbstverständnis, ganz egal, ob die bei Real spielen, ob die gegen City spielen, ob die gegen Liverpool spielen, die werden ihren Spielstil nicht ändern. Und deswegen glaube ich, sind die vom Gefühl her in K.O.-Duellen im Hin- und Rückspiel noch mal gefährlicher. Weil wenn die ihre Top-Spiele haben, von denen sie immer wieder welche haben, und dann einfach mal im Hinspiel zwei, drei Buden machen, ja, dann wird es auch für Große im Rückspiel schwierig. Also ich sehe im Moment, sehe ich die echt auf allen Ebenen zumindest mal mit sehr guten Aussichten, was da halt auch mit reinspielt. Die Intensität ist ja weiterhin die gleiche. Also was die läuferisch bringen, athletisch. Deswegen sehe ich bei denen auch kein Problem, muss ich sagen, im Vergleich zu vielen anderen Großen wenig Probleme aufgrund der Doppelbelastung. Und die Breite im Kader haben wir ja angesprochen, weil so einer wie Samardzic, um noch einen Namen zu droppen, den sie jetzt im Sommer geholt haben, ja, den baut Gasperini halt langsam ein. Der steht auch schon bei 3 Saisontoren. Wer das Tor in Bern gesehen hat, vielleicht nochmal anschauen, das war eine sehr feine Bude. Also da siehst du auch, da ist Kreativität, da kommen immer neue Elemente dazu. Quadrado, glaube ich, hatten die wenigsten auf dem Zettel. Den baut er jetzt auch. Der hat jetzt erstmal 90 Minuten in Bern gespielt. Also es sind so viele Varianten, die sie haben und so viele Optionen. Und ja, ich traue ihnen in der Serie A alles zu und ich muss da ehrlich sagen, ich traue ihnen auch in der Champions League sehr, 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 sehr viel zu.
Es kommen jetzt drei ganz interessante Spiele für Atalanta.
Ja.
Die Roma auswärts, Milan zu
Ja.
Hause und dann zu Hause gegen Real Madrid. Und
Ja.
wenn wir gerade gesagt haben, wie gut Atalanta in der Champions League dasteht, genau das Gegenteil ist Real. Die
Ja.
sind gerade auf Platz 24, ist alles noch eng beieinander. Am Platz muss man sich
Klar.
nicht aufhängen. Aber sollte Atalanta auch gegen Real durchziehen, dann sehe ich schon Nils hier ein Thema mitbringen in der
Und
nächsten Liga-Tour.
Barca kommt auch noch in der Champions League. Also da kann man sich auch noch drauf freuen. Die kriegen Real und Barca noch in der Champions League. Und wie gesagt, also es ist wirklich, ich kann es nur jedem raten, Schaut euch mal ein Atalanta-Spiel an, weil, wie gesagt, es ist mehr als nur dieses unangenehme 1 gegen 1, sondern es ist wirklich auch, wenn man sich die letzten Wochen die Spiele, also das auch nur einzuordnen, seit Oktober, im Oktober und November, glaube ich, haben sie von 10 Spielen 9 gewonnen. Das eine, das sie nicht gewonnen haben, war 0-0 gegen Celtic zu Hause und da hatten sie Expected Goals von 2,4 und 22 Torabschlüsse. Also da lag es nicht dran, dass sie schlecht waren, da lag es dran, dass sie die Buden halt nicht gemacht haben. Aber du kriegst eigentlich verlässlich, kriegst du offensive Produktion, offensive Quantität auch. Und einfach mal darauf achten, wie viele Atalanta-Spieler in wahnsinnig vielen Phasen des Spiels aus dem Spiel heraus im gegnerischen Strafraum sind. Also du hast fast immer 4, 5 Atalanta-Spieler, die den Strafraum besetzen. Hat man ja auch schon oft, die aus der Dreierkette, die da vorne mit reingehen. Also das ist offensiv, das kann sehr erdrückend sein. Und im Moment haben sie halt, wie gesagt, diese mentale Verfassung, dass sie wissen, was sie können. Dazu das Athletische, das ja immer die Basis von Gasperini ist. Und im Moment sind die unfassbar eklig zu bespielen. Eine letzte Zahl noch dazu, weil wir jetzt haben wir viel Luckmann, Retegi, die großen Namen. So ein Mario Pasalic, ich glaube, der haut jetzt keinem vom Hocker, wenn man den Namen mal droppt quasi. Da wird jetzt nicht ganz Fußball-Europa so, oh mein Gott, das ist eine Riesennummer. Also Mario Pasalic steht mittlerweile in der Serie A bei 50 Toren als Mittelfeldspieler. Also der hat über die Jahre bei Atalanta einfach. Jedes Jahr macht er seine 5, 6, 7 Buden. Einmal, glaube ich, hat er 9 oder 10 gemacht. Und ja, der spielt manchmal auf der 10, aber die 10 bei der Atalanta ist auch keine klassische 10. Der spielt auch oft auf der Doppel-6. Und der ist einfach über die Jahre als jetzt nicht einer der großen Namen auf 50 Serie A-Tore gekommen als Mittelfeldspieler. Und das finde ich ist auch so einfach nur ein kleines Bild, das zeigt, dass diese Atalanta-Systematik wirklich, ja, ich würde sagen, jetzt nochmal in den letzten 1, 2 Jahren nochmal auf ein neues Niveau gehoben wurde. Und abschließender Satz von mir. Ich bin, wenn in 20, 30, 40 Jahren über diese, gerade wenn über Trainer, glaube ich, gesprochen wird, dann ist ja klar, dann werden die Guardiolas und die Ancelottis und die Klopps werden da logisch völlig zu Recht als Erste genannt werden. Aber ich glaube schon, dass bei vielen, die da noch zurückschauen, die vielleicht auch so ein bisschen den großen Blick auf den europäischen Fußball haben, ich glaube, dass Gasperini in der Rückblende auch einen besonderen Platz kriegen wird, weil er halt einfach das wirklich über viele Jahre jetzt einfach wieder sich teilweise immer wieder neu erfindet. Wir dürfen nicht vergessen, zu Beginn dieser Saison, Scamacca verletzt sich am Kreuzband, dann ist dieses Theater mit Cope Miners, der 3 Wochen lang nicht trainiert, dann auch zu Juve geht, den sie verkaufen für knapp, aber dafür für knapp 60 Millionen Euro. Und am Ende, kurz vor Transferschluss, das weiß Alexis aus, war auch noch das Luckmann-Theater, weil PSG plötzlich angeklopft hat und sehr viel Geld auf den Tisch gelegt hat. Und das lassen die aber alles an sich abprallen, erfinden sich wieder mal neu und stehen jetzt halt wieder richtig gut da. Ja, also ich bleibe dabei. Ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, aber ich finde, es ist wirklich beeindruckend, was Atalanta da als Club, Gasperini, die Spieler, der Club auch, wie seriös sie wirtschaftlich arbeiten, da jetzt schon über viele Jahre tun.
Aber wirklich. Und jeder, der die Ligatur hört, der weiß das schon seit mindestens 2 Jahren. Ich glaube, da habe ich irgendwann in der Zeit der Wortspiele noch, gab es den Titel Sag niemals Gasperini oder irgendwie sowas, als wir eben über die ganzen Schüler Gasperinis
Genau.
gesprochen haben, die
Also
über
er hat wirklich
Europa
was,
sich verteilen.
ja. Genau. Also er hat wirklich auch seine Ideen, auch gerade dieses, ich würde sagen, vor Gasperini war die Dreierkette oder Fünferkette verpönt als ja total defensiv hinten reinstellen. Gasperini hat das auch gezeigt, dass du auch mit einer Dreierkette wahnsinnig mutig, wahnsinnig aktiv, wahnsinnig ja offensiven Fußball spielen kannst. Und schau dir mal Inter an, auch bei Inzaghi, das sind Gasperini-Elemente drin, wenn du dir anschaust, was Pavard und Bastoni da machen aus der Dreierkette raus. Also Gasperini ist wirklich stilprägend, ja, definitiv.
Diese Info sollte man mal manchen Bundesligisten zutragen. Man kann auch mit einer Dreierkette offensiv spielen, aber das ist jetzt mein Problem und nicht euer Problem. Lasst mal in die Premier League rüberwandern. Uli, was würdest du denn sagen, worüber sollen wir als erstes reden?
Ja, das ist jetzt die große Frage. Wahrscheinlich einfach nur, weil es schöner ist über Leicester City. Die haben ja einen Trainer gewechselt. Tatsächlich überraschend für mich kam das am Montag dann, dass die reagieren würden und haben jetzt, ich glaube zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es so, auch schon ihren neuen Trainer gefunden, den Ruud van Nistelrooy. Das heißt,
Aber geht nicht zum
wir haben,
HSV.
nee, also das ist auch, das ist typisch deutsch, ne? Ruud van Nistelrooy hat über seine Zeit beim HSV gesagt, das war der größte Fehler meines Lebens. Und dann denken alle, jetzt geht er zum HSV.
Ja,
Das war mir schon klar,
ich
dass
fand
der
das auch
sich
so seltsam, dass
nicht 2 Sekunden damit beschäftigen würde. aber
okay.
Naja.
Okay, also er geht zu Leicester. Und werden wir in ein paar Monaten sagen, lässt das lieber wieder bleiben oder kann das gut funktionieren?
Ich kann darauf nicht kontern, weil mir jetzt auf die Schnelle am Vormittag nichts einfällt. Ich glaube, das hätte er besser bleiben lassen sollen, Tatsache. Ich habe nicht das Gefühl, also ich dachte, der stand gut da nach seiner kurzen Zeit jetzt bei United. Das hat außerordentlich gut geklappt. Und vorher hat er nach seiner Zeit bei PSV schon ein paar Zweifel gelassen, ob das alles so gut ist. Ich habe auch aus Manchester zunächst mal Unterschiedliches gehört, wie sie ihn finden. Haben ihn jetzt aber dann, so wie sich das auch gehört, von einem Club mit großer Klasse, haben ihn dann ja schon mit netten Worten verabschiedet und auch wissen lassen, dass der wirklich gute Arbeit gemacht hat und dass der sehr, sehr, sehr beliebt war und sowieso ja ist im Publikum. Aber ich dachte, der wartet etwas länger, bis er zurückkommt auf die Bühne, weil er ja schon in so ziemlich jedes sich bietende Mikrofon gesagt hat, dass er eines Tages gerne Manchester United Trainer wäre. Und dann dachte ich vom Gefühl her, der kann vielleicht nach diesem kurzen Stint jetzt etwas Besseres bekommen als Leicester, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass das nicht eine gute Opportunität ist. Das ist wahrscheinlich für jeden Trainer in der Premier League immer so, dass einer dieser Plätze, den zu bekommen, das ist nichts Schlechtes. Aber Leicester hat schon ein paar Probleme, die jetzt über die normale Sachlage auf dem Platz hinausgehen. Also da gibt es wieder strukturelle Dinge, die nicht gut passen. Und deswegen hat es mich auch verwundert, dass sie reagieren oder reagiert haben jetzt mit Steve Cooper, weil ja, die letzten beiden Spiele gegen Manchester United passenderweise, das war Van Nistelrooys letztes Spiel, und gegen Chelsea vor allen Dingen die erste Hälfte, die waren nicht nur nicht gut, sondern die wurden sogar kontinuierlich ziemlich so schwach, dass es mich fast ja zum Teil verwundert hat, wie ein Team sich so ergeben kann. Auf der anderen Seite haben viele, viele Statistiken, die jetzt nicht unbedingt nur Gegentore oder kassierte Schüsse oder so betragen, eigentlich Gutes gesagt. Und das ist immer die etwas billige Frage, aber was haben die denn jetzt erwartet? Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer, dass Leicester, sagen sie auch tatsächlich, sie denken nicht, dass sie gegen den Abstieg spielen, sondern sie denken, dass sie eigentlich Richtung Platz 12 schielen könnten, müssten, sollten. Und das halte ich für maßlos überzogen.
Weil ja auch entsprechend die Ergebnisse jetzt aktuell nicht so wirklich passen. Ich meine, der Tabellenkonstellation nachher kann ich das schon nachvollziehen, dass man eben sagt, den berühmten Impuls zu setzen, denn Leicester hat eben so ein bisschen abreißen lassen. Also im Grunde so ab United, ab Platz 12, da beginnen so die Teams mit 16 Punkten, vielleicht kann man noch Bournemouth, West Ham dazu nehmen, 15 Punkte, aber Leicester mit 10 auf Rang 16 wirklich schon ein bisschen abgeschlagen. Aber weil du das schon so mal kurz angedeutet hast, dass da quasi mehr im Argen liegt als jetzt nur Ergebnisse oder nur der Trainer, was ist es denn, was da im Argen liegt?
Geht zurück eigentlich in die Corona-Zeit, als das alles so richtig zum Vorschein kam. Oder na, vielleicht, man muss wahrscheinlich so von ganz vorne aufziehen. Also 2016 Meister geworden, haben wir, glaube ich, alle noch irgendwie einigermaßen vor Augen und werden wir wahrscheinlich auch vermutlich alle nie vergessen. Und danach ist es so, oder dieser Titel kam so zustande, dass Leicester eigentlich immer sehr, sehr clever verpflichtet hat, Werte geschaffen hat und dann immer so im Halbjahreszyklus jemanden geholt hat und hat gehen lassen. Geholt hat, jemanden hat gehen lassen. Das heißt, sie haben immer schon den Ersatz jeweils im Kader gehabt gegen ganz schön viel Geld. Das Ganze damals aber noch unter dem alten Besitzer Vicai, der ja dann, auch das haben wir ja tragischerweise noch vor Augen, mit dem Helikopterabsturz ums Leben gekommen ist. Und irgendwann so in der Covid-Zeit haben sie sich gedacht, nachdem sie ein paar Mal auch im Europapokal gewesen sind und sich als etablierten Premier Leagueisten betrachtet haben, dass sie jetzt nicht mehr zwingend verkaufen müssen, sondern jetzt können sie behalten. Und haben dann teilweise Spieler so lange gehalten, dass die fast nicht mehr erkennbar waren, weil sie einfach nicht mehr gut genug waren in Krisensituationen und dann ablösefrei gegangen sind. Juri Tielemans ist wahrscheinlich so ein Riesenbeispiel, der bei Leicester in der Pokalsiegersaison, auch nicht so lange her, richtig, richtig gut aussah. Und dann haben sie entschieden, den behalten wir, obwohl es da 40, 50 Millionen Angebote gab und am Ende lassen sie ihn ablösefrei ziehen. Und dann kommt Corona und das ist dann nochmal leider Gottes ein strukturelles Problem. Vicais Sohn Ayawat hat übernommen und die Familie, deren Nachnamen ich nicht aussprechen möchte. Da kannst du jetzt dir ein Wortspiel überlegen, bis ich fertig bin mit diesem Monolog hier. Der hat dann übernommen. Man sagt, das ist ein ganz netter Kerl, aber da muss man sich nicht so viele Meinungen anhören und die Hände sind gar nicht so vorgehalten. So ziemlich jeder sagt, er hat absolut keinen Plan, was er da tut. Und das Problem ist, die haben ihr Geld, diese Familie, im Tourismus gemacht und das ist während Corona völlig zusammengebrochen, sodass der Verein Leicester auch keine Spritze mehr hat bekommen können. Das gepaart mit, du hast keine Werte mehr drin und jetzt kommt dann sogar noch PSA mit rein, also diese Nachhaltigkeitsregelungen. Sie haben in der Zwischenzeit trotzdem noch investiert, wenn auch nicht mehr so viel und schon gar nicht clever, haben seit Jahren nichts auf den sämtlichen Strukturen geändert. Also die Geschäftsführerin ist seit 2011 die gleiche, der Sportdirektor seit 2014 der gleiche, denen man auch nachsagt, dass sie sich überhaupt nicht in den modernen Fußball mit eingearbeitet haben. Das heißt, sie haben im Recruitment so gut wie nichts gemacht und haben trotzdem wahrscheinlich immer noch einen Punktabzug vor der Brust, der in der Rückrunde reinklicken wird. Weshalb wahrscheinlich, das ist zumindest meine Conclusio, jetzt der Panikbutton gedrückt wurde, weil sie wissen, dass sie brauchen eine Serie in der Hinrunde, weil sie sich eigentlich sicher sein können, dass PSA ein zweites Mal ums Eck kommt. Beim ersten Mal haben sie erfolgreich geklagt, gab keinen Punktabzug, da haben sie, so sagt man, ich weiß es nicht, aber so sagt man, ein Schlupfloch gefunden. Beim zweiten Mal wird es nicht so glimpflich ausgeben. Das weiß der Verein auch, wenn ich mir das so richtig anhöre, wie sie alle sprechen. Und dann gibt es noch das Thema, was natürlich auch nicht besonders geschickt ist. Du hast in Steve Cooper, den Trainer eines Lokalrivalen Nottingham Forest, der da eine absolute Legende ist, geholt. Das war von vornherein so, dass man gesagt hat, boah, weiß ich nicht. Ich habe es eher als positiv betrachtet, weil der zumindest dieses ganze PSA-Chaos schon kennt. Und da ganz ruhig wirken konnte, aber das ist bei den Fans nicht so richtig angekommen. Und dann gab es ja noch die Bilder, Spieler sind nach dem Chelsea-Spiel nach Kopenhagen geflogen und im Nachtclub halten die ein Schild hoch mit Enzo, we want you back, mit lieben Grüßen an Enzo Maresca, der sie gerade geschlagen hat. Das hat ja auch, das hilft nicht, sagen wir mal so.
Oh je, Lester. Ja, also Vika Srivadada Prapa heißt er. Wortspiel fällt mir keins zu ein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Scatman-Song einmal Scatman vorkommt. Dieser Wir gehen von einem Verein, bei dem es drunter und drüber geht, zu einem anderen Verein, bei dem es drunter und drüber geht. Der spielt in der Ligue 1. Und Alexi, wenn du ein Thema schon ankündigst mit Chaos in diesem Fall Rennes, also dann lehne ich mich zurück, entspanne mich und höre dir sehr gerne zu.
Also ich werde versuchen, nicht so lange so wie der Christian zu sein, weil sonst ist bald dunkel. Und aber gut, alles gut gewesen. Nee, ich habe Rennes ausgewählt, weil es war schon ein Verein in den letzten Jahren, der immer besser wurde, auch von den finanziellen Mitteln her. Und man hatte das Gefühl, es kann eine Mannschaft sein, die richtig stabil ja, spielt, sich entwickelt und vielleicht mal ja, regelmäßig an der Champions League teilnimmt. Man hat als Eigentümer einer der reichsten Franzosen mit François Pinault, nur ja, Rennes ist zwar sein Spielzeug, aber er gibt doch nicht so viel Geld aus, ist relativ geizig. Und deswegen gab es zuletzt auch in der Strategie des Vereins immer wieder Fehler auf der Trainerposition, aber auch in der Gestaltung des Kaders. Also wenn man sich den Transfermarkt im vergangenen Sommer ansieht, dann sieht man viele Fehler, viele Flops und kaum Spieler, die zugeschlagen haben. Man hat natürlich in den letzten Jahren viele Juwelen verkauft, insbesondere in der Bundesliga, muss man Dembélé, aber noch näher natürlich Matistel zum FC Bayern oder Belotti im Sommer zu Bayern 04 Leverkusen. Und jetzt steht man, glaube ich, mit einem Punkt von der Abstiegszone entfernt. Jetzt hat man den Trainer gewechselt. Julien Stéphan ist entlassen worden, endlich mal. Und für ihn, Jorge Sampaoli zu holen in die Bretagne. Ja, kann das wirklich klappen? Wenn man so hört, auch in Rennes, er soll bald auch wieder Platz machen für Franck Haise, so der aufkommende Trainer, der übrigens auch unter Vertrag steht, nämlich bei Nizza seit Saisonanfang. Also viel Chaos, viel oder zu wenig Struktur. Einen neuen Sportdirektor mit Massa, den Christian bestimmt kennt, der bisher keinen guten Eindruck hinterlässt, weil man weiß nicht wirklich, was er vorhat. Man dachte, er wird nicht lange auf Stéphan setzen, dann entlässt er ihn und holt aus der Not ein bisschen in der Panik Jorge Sampaoli raus. Man hatte schon gedacht, dass er eine andere Idee hätte. Und deswegen weiß man nicht wirklich, wo es mit Rennes weitergeht. Diese Saison auch nicht international dabei. Schon letzte Saison hat man eine sehr enttäuschende Saison gezeigt. Und deswegen macht man sich schon Sorgen, dass der Verein Nummer 1 in der Bretagne bald vielleicht die Segel streichen muss und vielleicht sogar absteigt, weil man sieht keine Verbesserung. Rein spielerisch war das auch ein Armutszeugnis letzten Sonntag in Lille bei der Premiere von St. Pauli. Und deswegen rein momentan das größte Chaos in der Liga, ja.
Aber wie kann das sein, dass jemand gerade erst anfängt und du dann aber schon sagst, na ja, also kann sein, dass der auch bald wieder gehen muss und du präsentierst uns auch schon quasi seinen Nachfolger? Ist das jetzt, musst du da viel spekulieren oder gibt es da schon konkrete Berichte zu oder wie ist das einzuschätzen?
Das sind halt so Infos von den Insidern, die rein tagtäglich folgen, natürlich nicht vom Verein, aber die wollen halt einen französischen Trainer, der ja viele Jahre bleiben könnte, also auf Kontinuität setzen. Und die haben gesehen, dass Franck Elsenlanz herausragende Arbeit geleistet hat. Er hat, wie gesagt, er ist gerade in Nizza gelandet vor einem halben Jahr und dort macht er auch keine schlechte Arbeit. Nizza ist auch an der Champions League oder nah am Podium in der Ligue 1, ist auch noch in der Europa League dabei, auch wenn man bisher nicht gut abgeschnitten hat. Aber warum macht man sich Gedanken mit so einem Trainer? Und wo man jetzt St. Pauli holt, will man jetzt nur einen Effekt mit dem neuen Trainer, der Ex-Trainer von Olympique Marseille? Man weiß, mittellangfristig wird es eh nicht klappen. Also St. Pauli bis Sommer und dann auf eine komplett neues Gesicht setzen. Es sind so Gedanken und das zeigt einfach das Spiegelbild, dass es bei Rennes momentan keiner wirklich durchblickt. Was bei den Fans natürlich für viele Sorgen sorgt.
Und was würde der Ligue 1 verloren gehen, wenn man den letzten Verein aus der Bretagne verliert, außer eben, dass es quasi regional dort dann keinen Erstligisten mehr gibt, kurzzeitig?
Eigentlich wird keiner Rennes richtig vermissen, außer Rennes selber. Also ich meine auch die Nachbarn. Ja, ich darf ehrlich sein, oder, Max?
Ja, du, ich mach dir die Tür auf, dass du mir jetzt von der tollen Fußballkultur von Rennes erzählst und
Aber
von den
ich
treuen Fans und
knallhart.
so weiter, aber du kannst auch, klar, du darfst ehrlich sein, logisch.
Ich überlege auf vergleichbar in Deutschland, tue mich gerade schwer, weil zum Beispiel die Nachbarn in der Bretagne, ob Brest, ob Guingamp, die hassen alle Rennes und die werden sicherlich Champagner aufmachen und viel Crêpes essen, wenn die tatsächlich im Mai absteigen sollten. Aber ansonsten findest du in Paris, in Marseille, in Lyon, in Lille, in Nizza, in Straßburg kein Rennes-Fan. Also das gibt's einfach nicht. Und es ist schon ein sehr traditionsreicher Verein im Westen Frankreichs, aber das war's schon. Deswegen würde man zum Beispiel mehr Lyon, Lille oder Nizza vermissen als Stade Rennes, der nur ein Regionalverein ist. Und daran ist auch der Eigentümer schuld, weil er einfach zu wenig aus den Mitteln gemacht hat und sich nicht zu 100% investiert und eigentlich womöglich doch keine große Lust hat, seinen Verein in der Champions League regelmäßig zu sehen.
Und ist dann diese beste Platzierung, die man bisher in seiner Geschichte hatte, nämlich 1920, da war man ja Dritter, ist es dann so im Nachhinein so ein bisschen Fluch, dass man vielleicht Rennen auch besser einschätzt, als sie sind, weil du hast ja nicht jedes Jahr einen Ousmane Dembélé im Kader. Und es stimmt natürlich alles, was du sagst, wenn man sich die Transfers anguckt, da geht viel hin und her. Aber wo wäre denn das naturelle Habitat von Rennen in der Tabelle? Wo müssten die eigentlich liegen?
Eigentlich müssen die schon also vom Budget her und von der Vereinsstruktur mit dieser herausragenden Jugendabteilung eigentlich schon mindestens Europa Conference League bestreiten, also schon Top 6, 7 sein. Im ersten oberen Tabellendrittel, das ist klar. Weil, wie gesagt, mit Pinot, der schon viel Geld hat, hat man auch ein gutes Budget. Und daraus wurde zuletzt wenig gemacht. Du hast es gesagt, Dritter damals. Auch eine tolle Champions League-Kampagne geliefert, da war viel Euphorie dabei, aber danach kam zu wenig. Man hat vielleicht zu sehr gedacht, man wird es eh jetzt so schaffen, weil man merkt auch, Marseille, Lyon oder Monaco sind alles andere als konstant. Und das wäre vielleicht eine Nische, wo man da ja reingehen könnte bei Rennes und das hat wirklich nicht geklappt. Vielleicht haben einige ja die Realität aus den Augen verloren und jetzt ja, kommt die Quittung und deswegen ist dieser Weg oder diese Entwicklung vielleicht doch nicht so überraschend.
Also wieder einiges los und wieder hervorragende Investorenbeispiele haben wir wieder in dieser Sendung. Muss man wirklich sagen, das ist so der kleine Untertitel der Ligatur. Spaß mit Investoren. Was ist eigentlich, wenn die vielleicht nicht so viel Ahnung vom Fußball haben oder schlechte Entscheidungen treffen? Das ist so ein roter Faden. Ein anderer war ein aktueller, den wir mit Blick auf Spanien in den letzten Wochen hatten, denn natürlich gab es da die Unwetter und eben damit zusammenhängen immer wieder kleinere Themen, die wir hier angesprochen haben. Und jetzt, Alex, gibt es nochmal einen Grund, über dieses Thema im größeren Rahmen zu sprechen.
Ja, genau. Der FC Valencia durfte wieder Fußball spielen, ist zurückgekehrt ins Mestalla. Erstes Heimspiel seit der Flutkatastrophe. Die vorherigen beiden Spiele wurden ja verschoben. Es wäre ein Heimspiel gewesen gegen Real Madrid und ein Auswärtsspiel, ich weiß nicht mehr wo, wurde verschoben, weil natürlich ja die Region, der Verein, die Stadt ganz andere Sorgen hatten, als Fußball zu spielen. Auch weil das Mestalla quasi zum Hilfszentrum wurde. Also im Stadion wurden ja Hilfsgüter gesammelt etc. Also der Verein hat sich wirklich in der Community da so ja engagiert, dass es einfach Wichtigeres gab als schnöde Fußballspiele. Und jetzt eben nach zwei abgesagten Spielen endlich wieder ein Heimspiel, und das wurde ganz, ganz, ich will nicht sagen feierlich zelebriert, weil es war ja nichts zu feiern, das wäre das falsche Wort, aber es war ganz, ganz besonders emotional. Vor dem Spiel wurde ein Mosaik, eine Choreografie der valencianischen Fahne übers ganze Stadion hochgezogen. Das sah wirklich wunderschön aus oder einfach besonders aus. Dann auch eine 50-Meter-Fahne von Valencia, also der Stadt, der Community, wurde auf dem Feld ausgebreitet. Dazu wurde die Hymne Valencias gespielt mit Blasinstrumenten. Das hat Tradition in Valencia, und dementsprechend ja war da ein ganz, ganz besonderes Ambiente vor dem Spiel gegen Betis. Und Spieler waren zu Tränen gerührt, trugen schwarze Trikots. Es gab auch noch einen riesigen Banner mit den Stadtteilen und den Städten und Ortschaften, die von der Flutkatastrophe heimgesucht wurden. Den wurden auch quasi geehrt oder an die gedacht. Also ein ganz, ganz besonderes Ambiente, ganz großes Spiel für den FC Valencia, für die Stadt Valencia. Und das Schöne ist, sie haben es auch noch 4-2 gewonnen in diesem emotionalen Spiel. Also das ist so die Story von diesem La Liga-Spieltag, dass da in Valencia was ganz was Besonderes passiert ist, das mehr als nur Fußball ist, das mehr als nur ein schnödes Ergebnis ist, sondern wirklich für die Stadt, für die Region, für die Menschen, für die Betroffenen, die ja teilweise auch ja ihr Leben verloren haben oder ihr Hab und Gut, dass die irgendwie ja mal was hatten, worüber sie sich freuen können quasi, oder irgendwas, was sie zusammenbringt. Das war quasi, das stand so über diesem Spiel Valencia gegen Betis. Und wie gesagt, nicht nur, dass es so zelebriert wurde oder geehrt wurde, sondern dass sie hinten raus dann auch noch 4-2 gewonnen haben in diesem emotionalen Spiel, war schon was ganz, was ganz, ganz Besonderes.
Also ich habe die von dir angesprochene Choreo gesehen, da hat man schon, also alleine von den Bildern her, wusste man schon, wie groß dieser Moment war. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, es wurde ja zum Beispiel ganz lange, sollte ja noch ein MotoGP-Rennen, ganz wichtig für die Weltmeisterschaft, sollte in Valencia stattfinden, dann wurde es endlich irgendwann verschoben. Wenn man sich so ein bisschen mit der Situation vor Ort beschäftigt, es kennt eigentlich jeder, der vor Ort lebt, kennt mindestens einen, der alles verloren hat und im schlimmsten Fall vielleicht sogar das Leben Angehöriger. Also ich habe diese Choreo gesehen und habe eben auch gesehen bei Blue Sky und bei Mastodon, wie groß dieser Moment war. Und dann habe ich am nächsten Tag gesehen, oh, 4-2 gewonnen, Mensch, das freut mich ja. Und dann gucke ich mir den Torverlauf an und sehe, aha, 1-1 ab der 14. Minute und dann 50. Minute 2-1, 53. Minute 3-1, 56. Minute 4-1. Hat sich da im Positiven was gelöst? Also kann man da noch was rauslesen?
Das ist ja auch das Interessante, dass quasi dem Verein geht es ja auch nicht gut sportlich, ne? Ist auch im Abstiegskampf ganz unten, waren, glaube ich, Tabellenletzter, wenn ich mich nicht täusche, ja, haben jetzt erst den zweiten Saisonsieg, und dass die quasi durch diese ja verheerende, schlimme Sache, dass sie daraus offenbar auch sportlich Kraft ziehen und vielleicht für den Verein, für die Mannschaft selber, das so ein kleines Erweckungserlebnis sein kann, zumindest war es das in diesem Spiel, ist auch die sportliche Note, die da zusammenkommt quasi, und ist natürlich dann auch interessant, dass aus sowas Negativem der ganze Verein offenbar so Kraft ziehen kann und die Mannschaft auch, dass die auch sportlich dann gute Schlagzeilen liefern. Und wie gesagt, es stand ja nicht im Vordergrund, dieses Fußballspiel an sich, ne? Das Sportliche war nebenher, man musste ja spielen, aber dass sie so Kraft draus ziehen können für die Community, für den Verein, für die Gesellschaft, für die Menschen, die im Stadion sind, aber auch von den Fernsehern, ist eben ja die Story, die oben drüber liegt. Also da gibt es nach dem Spiel ein ganz, ganz schönes Zitat von Ruben Baraja, das muss ich jetzt kurz mal vorlesen, der das, finde ich, wirklich schön zusammengefasst hat. Er hat gesagt, die Emotionen, die wir empfanden, er selber hatte eine Gänsehaut. Wir wollten für die Opfer und für alle Betroffenen spielen und sie ehren. Wir wollten für die da sein, die es betroffen hat. Sie sollen wissen, dass wir für sie da sind. Wir wollen der Gesellschaft zur Seite stehen. Wir wollen, dass diejenigen ihr Leben zurückbekommen. Auch wenn das nicht so bald geschehen wird, werden wir es trotzdem nie vergessen. Wenn diejenigen, die ins Stadion gekommen sind, die im Fernsehen zugeschaut haben oder die nur das Ergebnis gesehen haben, ein wenig jetzt lächeln können, wenn wir denjenigen ihren Tag nur ein bisschen verändert haben, auf irgendeine kleine Weise ihnen geholfen haben, etwas Spaß zu empfinden, dann haben wir etwas erreicht. Und das ist das, wofür wir spielen. Also das sind wirklich, finde ich, besondere Worte, die er wirklich sehr, sehr schön gewählt hat. Und ich glaube, das fasst das Ganze zusammen, ne? Die Emotionen, die hat die Mannschaft wirklich auf den Rasen bekommen. Und dann in ja ein tolles Spiel umgewandelt. Und so wurde aus diesem Spiel dann wirklich ja ein großes Ganzes, auch für die Mannschaft sehr positiv.
Ja, und gibt Valencia auch im sportlichen Sinne dann wieder Hoffnung? Jetzt ist man dran, man hat ja eben noch die Nachholspiele. Das heißt, der Theorie nach könnte man sich sogar rausspielen aus der Abstiegszone, in der man gerade noch drin hängt. Aber ja, wir sind sehr gespannt drauf. Ich glaube vor allem dieses Espanyol-Barcelona-Spiel, das wird natürlich wichtig, das verlegt wurde. Es findet jetzt dann am 18.12. statt, also eine Woche vor Weihnachten. Espanyol gerade punktgleich mit Valencia 19., Valencia 18. Sind wir gespannt, wie sich das entwickelt. Schon interessant, welches Themenspektrum wir hier im Laufe der Zeit haben mit so der Ligatur. Und das wird jetzt nicht weniger werden, liebe Hörerinnen und Hörer, denn jetzt kommen wir in den Bereich, wir hatten unsere großen Themen und jetzt machen wir kleinere, kürzere Themen. Wir wollen über Persönlichkeiten sprechen, wir wollen über Geschichten sprechen, die wichtig sind. Jeder hat drei Schüsse quasi dafür. Christian, du darfst gerne mal beginnen. Wer wäre denn so eine Person oder ein Ereignis, was du jetzt gerne mal hier kurz beleuchten würdest?
Also ich fange mal an mit, wie ist er mal formally known bei uns, oder mit der MVP-Kategorie. Da habe ich mir Herrn Mattia Zaccagni rausgenommen, den Lazio-Kapitän. Lazio hat die letzten 7 Pflichtspiele alle gewonnen, steht in der Tabelle, ist ja Teil dieses besonders Scudetto-Kampfs, 5 Mannschaften innerhalb von einem Punkt, also ist auch nur einen Punkt hinter Napoli. Und Zaccagni hat in den letzten 3 Serie A-Spielen immer getroffen, steht jetzt schon bei 6 Saisontoren und ja, ist seit dem Sommer neuer Kapitän bei der Lazio. Da gab es einen großen Umbruch, eben Immobile nicht mehr da, Luis Alberto nicht mehr da. Er wurde zum Kapitän ernannt. Das hat am Anfang so ein bisschen für Kritik auch gesorgt, weil da gab es doch 1-2 andere Spieler im Kader, die mehr Einsätze für Lazio hatten, aber ja, rückblickend haben sie alles richtig gemacht, denn diese Kapitänsbinde hat ihm wirklich auch nochmal mehr Verantwortung gegeben und ein paar erinnern sich ja vielleicht noch sein einer der wenigen schönen Momente der italienischen EM im Sommer, das schöne Siegtor gegen Kroatien. Also Zaccagni war immer schon ein feiner Fußballer, aber halt oft einer, der ja in Sachen Kontinuität hat etwas missen lassen und jetzt ist er Kapitän dieser großartig aufspielenden Lazio-Mannschaft. Lazio wirklich, muss man sagen, wir hatten heute Atalanta, Inter logisch auch, aber Lazio spielt mit den attraktivsten, offensivsten Fußballer Serie A und Zaccagni eben 6 Saisontore, immer wieder diese Del Piero-Tore, also dieses von links reinziehend ins lange Eck schlänzen. Del Piero auch sein großes Vorbild immer gewesen. Und letzter Punkt dazu, mittlerweile, wir hatten ja oft die linken Seiten in Italien, also Leao plus Theo Hernandez, die sich durchaus sehen lassen kann, wenn sie gerade Lust hat. Dann würde ich sagen, würde ich Di Marco Bastoni da reinnehmen, die interlinke Seite, die herausragend ist. Und mittlerweile seit dieser Saison muss man sagen, Zaccagni plus Nuno Tavares, der hier ja auch schon stattgefunden hat unter den MVPs, also mittlerweile auch eine der spielstärksten linken Angriffsseiten der Serie A, also Zaccagni auf einem sehr, sehr guten Weg.
Sag mal, du erzählst uns immer die ganze Zeit von so tollem Offensivfußball. Ist das wirklich so, dass es, also wie viele Teams gibt es denn bitte in der Serie A, die gerne den Ball haben wollen und damit was Positives machen wollen?
Also, ja, ziemlich viele mittlerweile. Das ist, also da kann man ja auch mal eine eigene Abhandlung machen. Aber also das Serie A-Feld, das der Cut des Rasenfunks, das nur noch ein großes Thema pro Sendung gibt, in dieser Konstellation aktuell auf die Füße, weil es gibt wirklich viele schöne Geschichten, ja. Und eine davon ist auch Lazio, definitiv.
Ey, man muss wirklich mehr Serie A gucken. Es ist echt ein Jammer, dass ich da aus offensichtlichen Gründen nicht so sehr dazukomme.
Weniger Augsburg-Hoffenheim, Max, und mehr Serie A.
Ja. Ja, eigentlich ja. Aber was soll ich tun? Man kann nicht aus seiner Haut.
Letzter Satz, sorry dazu. Bei Lazio läuft es ja europäisch auch. Ist ja die einzige Mannschaft, die bisher alle 4 Europa-League-Spiele gewonnen hat. Also sie transportieren das auch in Europa sozusagen bislang in dieser Saison.
Ja, verrückt. Okay, also wir sehen, die Serie A, sie ist am Blühen, aber das haben wir ja hier in der Ligatür schon länger begleitet. Jetzt schauen wir nochmal nach England und Uli darf uns nochmal ein Thema mitbringen. Uli, über wen oder was würdest du gerne kurz sprechen?
Ich glaube, es ist sinnvoll und dann auch in der Reihenfolge, auch wenn ich dann mit der alten Tradition final aufräume, über Manchester City zu sprechen, weil die Dinge, die in der Champions League passiert sind, das Bild, das Pep Guardiola im wahrsten Sinne abgegeben hat, als auch dann die 4-0-Niederlage gegen Tottenham, die war schon besonders und die beide Ergebnisse und beide Leistungen wahrscheinlich auch in erster Linie kamen auch so, dass ich nicht zwingend damit gerechnet habe, weil ich schon geglaubt habe, ja gut, also 4 Niederlagen in Folge, das ist das eine, die standen vor der Länderspielpause, da haben wir schon Rüffel bekommen, warum wir das nicht thematisiert haben, war aber schon auch einigermaßen bewusst gewählt, weil ich, Bruder Leichtfuß, dachte, ah komm, geht jetzt alles in die richtige Richtung nach der Länderspielpause, aber das ist nicht so. Und auch wenn es gewisse Parallelen gibt zu der Situation von vor 18 Monaten und in der Saison 2022/23 sind sie dann am Ende Champions-League-Sieger, Meister und FA-Cup-Sieger geworden, alles gut. Aber so in der Deutlichkeit habe ich es noch nicht gesehen und es kommen natürlich jetzt, also logischerweise versucht man ja irgendwie drauf zu kommen, was könnte es denn sein, und dann kommen ein paar Dinge jetzt ans Licht, die ich logischerweise vorher kannte, auch auf dem Schirm hatte, aber nicht so bewertet hätte, die man vielleicht jetzt anders bewerten muss, auch wenn ich dir jetzt schon sagen kann, nach der geschweiften Klammer steht ein, die sind immer noch Tabellenzweiter und ja, Liverpool könnte theoretisch plus 11 am Sonntag als Tabellenführer dastehen, aber es ist halt Manchester City. Ich kann einfach noch nicht aus meiner Haut und sagen, dass dann am 1. Dezember, dass ich dann sage, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft Liverpool, auch wenn man den Case aufmachen kann. Also insbesondere nach dem Spiel gestern in der Champions League gegen Real Madrid, komme ich immer mehr zu dem Ergebnis, dass ich eventuell nochmal richtig korrigieren muss in meiner Einordnung von 1, 2 und 3 in der Premier League, die ich ja ziemlich stark getroffen hatte vor der Saison und bei der ich auch irgendwann vor, glaube ich, 4 oder 6 Wochen nochmal geblieben bin. Liverpool ist legit, das ist, glaube ich, so. Aber City ist auch nicht, ist jetzt nicht die größte Thekenmannschaft der Welt, sondern es gibt Erklärungen für das, was da gerade passiert, auch wenn die wahrscheinlich nicht so richtig zufriedenstellend sind.
Ja, aber was sind denn das für Erklärungen? Weil, wenn man nur von außen drauf guckt, natürlich Rodri-Verletzung, das haben wir jetzt alle schon 1000 Mal, da kommt man ja auch selber drauf. Aber als ich habe gestern die Champions League nur so über Ergebnisse verfolgt, dann habe ich gesehen, City führt 3-0 und da habe ich mir gedacht, ah, okay, gut, jetzt haben sie ja die Kurve gekriegt.
Ja.
Und dann gucke ich eine halbe Stunde später drauf und es ist 3-3 ausgegangen.
Ja, also trotzdem, das, was alle wissen, ist, muss ja auch nicht immer verkehrt sein. In dem Fall ist es richtig. Es geht alles los bei den Verletzungen und das kaufe ich auch weiterhin so. Aber, und jetzt kommt's, also Rodri fehlt, ja, damit fehlt Athletik und Körpergröße im Mittelfeld. Jetzt haben sie vor der Saison auch aus PSA-Gründen Julian Alvarez ziehen lassen. Und nicht nur, der war auch chronisch unzufrieden. Den haben sie ziehen lassen. Auch der hätte jetzt im Moment alles gestopft. Kevin De Bruyne nicht da, stopft er, kein Problem. Der ist wahnsinnig wichtig für die Athletik in der Truppe. Der hat super viele zweite Bälle aufgesammelt und der hat so gut wie jeden einzelnen Weg gemacht. Dann fehlt nicht nur Rodri, sondern sie können ihn nicht ersetzen, weil sie Calvin Phillips, zu Recht im Übrigen, haben ziehen lassen, mal wieder per Laie, weil der nie so funktioniert hat, wie das, was sie sich vorgestellt haben. Tut richtig weh. Sie können aber auf der 6 nicht nachlegen. Das heißt, sie müssen irgendwie schieben. Jetzt würde als allererstes mir in den Sinn kommen John Stones, der ist auch verletzt. Dann würde mir in den Sinn kommen Manuel Akanji, der ist verletzt. Nathan Ake spielt zwar wieder, ist aber nicht gesund. Kyle Walker spielt die ganze Zeit, war nie gesund. Und dann, okay, als nächstes Mateo Kovacic. Der ist ziemlich klein und hat mit so viel Raum, den er covern muss, seine Probleme. Das heißt, da gibt's einfach so permanentes Schiebeverhalten, das nicht gut ist. Rico Lewis hat es teilweise gemacht, aber Rico Lewis ist halt ein Teenager und ich glaube im Übrigen, dass der nie, also nach allem, was ich von dem gelesen habe, wird das nicht mal in die Nähe eines Führungsspielers gehen bei dem. Kevin De Bruyne fehlt verletzungsbedingt. Von den Innenverteidigern war nie irgendeiner jemals gesund. Erling Haaland kriegt gerade A nicht so die Bälle und trifft nicht. Wenn er nicht trifft, treffen andere auch nicht, weil Savinho hat nicht das Profil, das weiß Alex auch, das sieht alles ganz nett aus und bis in den Strafraum ist es auch gut, aber danach fehlt halt was. Selbiges gilt für Jeremy Doku. Jack Grealish ist verletzt und nicht in Form. Beides auch wechselseitig zum Teil. Und dann kann man schon irgendwann mal sagen, na gut, Gündogan ist, kommt zurück und ist einfach alt inzwischen. Also ich will ihm gar nicht zu nahe treten, aber es ist halt nicht mehr der Spieler von vor 3 Jahren. Und das ist so ein Punkt, das hat mir Christian vor dem Champions-League-Finale damals gesagt und das war die Erkenntnis, die ich bis heute mittrage und ihn immer wieder zitiere. Wenn Dzeko nicht gespielt hätte, wäre der Altersschnitt von Inter, die man als alt verschrien hat, und City gleich gewesen, ziemlich gleich, also Komma irgendwas, Komma eins irgendwas oder so. Und das ist der Kern, der immer noch spielt bei City, und der Kader ist weiterhin aufgrund eben von Sorgen gegenüber PSA verschlankt worden. Das heißt, Guardiola spielt mit einer 13er, 14er Rotation und da durfte halt nichts passieren und das war klar. Und auf der einen Position durfte überhaupt gar nichts passieren und das ist passiert. Und ich glaube, der Rest ist dann einfach nur, wie es halt passiert im Fußball, wenn es mal so gar nicht läuft und du dich nie damit beschäftigt hast, was passiert, wenn es nicht läuft, weil es ist immer gelaufen. Phil Foden habe ich noch vergessen, der um die Zeit letztes Jahr alles überschwingt hat mit einfach Toren, die nicht hätten passieren dürfen. Dann kommt jetzt auch so eine negative Dynamik rein und das ist genau das, was wir bei Feyenoord gesehen haben, dass du hast die zittern sehen nach dem ersten Tor, dass die gedacht haben, oh nein, wir sind doch eigentlich durch. Und bis dahin hätten die 7-0 führen müssen. Also das muss man, das ist ja auch immer noch rein strukturell das, was City am Ball zeigt. Ich habe auch die grundsätzliche Idee gegen Tottenham verstanden. Das ging dann schief, okay, aber Guardiola probiert was und wir haben zu Beginn der Saison, glaube ich, zumindest in einem Halbsatz auch mal hier drüber geredet, dass ich eine neue Struktur erkannt habe und die fand ich auch gut und sie haben eigentlich zu Beginn der Saison besser performt, als ich das annahm, weswegen ich die Altersthematik, gealterter Kader, gleicher Kader und so eigentlich eher zurückgedrängt habe. Vielleicht muss ich es vorholen, wenngleich, du merkst schon, ich bin auch nicht ganz überzeugt davon. Also ich kaufe das noch nicht, diese Krise. Und das ist offensichtlich eine im Moment für City-Verhältnisse, aber ich bin jetzt nicht bereit zu sagen, komm, die sind Müll. Und die Ära ist beendet oder was auch immer. Alle schreiben jetzt.
Ja, ach, das müssen wir jetzt, das ist ja völliger Quatsch. Wir haben Herbst. Also heute ist hier der herbstigste Tag, den man sich vorstellen kann in München. Christian kann es bestätigen, Alexi auch. Also da wird noch viel Saison zu spielen sein, aber ich finde das unheimlich interessant, wie man so nebenbei hier in der Ligatur immer wieder so Grundthesen mitschleppen kann. Und das eine ist, da weise ich ja auch gerne immer drauf hin, Investoren sind nicht die Lösung, weil die auch Investoren können Fehler machen. Und das zweite ist, als die PSA-Regeln kamen, sowohl in La Liga als auch in der Premier League, so unterschiedlich sie auch sind, aber so grob sind sie vergleichbar, da hatte man schon den Eindruck, ja gut, was soll jetzt die Großen einbremsen? Und dann haben wir gesehen, okay, Barca wird davon eingebremst und hat uns Alex erklärt, ja, Corona hat die auch extrem hart getroffen und so weiter und so fort. Und es ist auch de facto so, dass diese PSA-Themen die Großen nicht so wirklich ganz krass einbremsen werden, aber ein bisschen dann eben doch, und das ist doch interessant, dass wir dann in eine Situation kommen, in der der Kader von City nicht gut genug ist für das, was ihnen widerfahren ist. Mit dem konnte man nicht unbedingt rechnen und vielleicht hätten sie es auch, wenn sie einshoppen hätten gehen können, wie sie wollten, auch nicht aufgefangen, aber es ist eine Teilerklärung und das finde ich doch sehr interessant. Und das nehme ich hier raus auch mit.
Stichwort Gündogan, ne? Den musste ja Barca abgeben, aus diesen Salärgründen, finanziellen Gründen, damit sie Dani Olmo holen. Entweder oder hieß es, ne? Also da, allein daran siehst du schon, du kannst nicht mehr alles machen, wie du willst. Und offenbar bei City, naja gut, die finden immer Schlupflöcher.
Aber die haben ihn ja auch nur genommen, weil es halt machbar war. Und dachten, na, damit können sie, also nicht nur, schon klar, der ist ein sehr verdienter Spieler in der Clubhistorie, aber sie hatten eigentlich damit abgeschlossen. Die haben den ja nur geholt, weil er halt ablösefrei war und nur in Anführungszeichen das Gehalt, aber das wird anders gegen die Bilanz gerechnet. Und für Julian hast du das Geld bekommen.
Ja. Tja. Also ein bisschen was bringt's, ne?
Ein bisschen was bringt's, eben. Ist doch nett, es wird zusammengestaucht.
Darf ich nur ganz kurz noch, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging, Uli hat das ja wunderbar alles erklärt, jetzt auf das letzte Spiel, auf das Champions-League-Spiel nach diesem 3-0, ich weiß nicht, ging es euch ähnlich? Ich finde, da war für mich wieder zumindest schon die Magie des Fußballs, dass spätestens nach dem 3-2 wusstest du eigentlich, da wird es 3-3 fallen. Ja, du wusstest es, es wird kommen, es ist eine Frage wann, es ist die 89., die 90., die 94. Und das finde ich halt, das Beispiel so beeindruckend, weil es kann halt auch Manchester City treffen. Also es kann auch die Mannschaft treffen, die wahrscheinlich über die letzten Jahre am meisten Selbstvertrauen haben sollte, die den Trainer hat, der über alle Zeiten als der gelten wird, der am meisten Innovation gebracht hat. Aber selbst die kann es in solchen Momenten erwischen. Und ich fand wirklich, also ich habe das Spiel nicht live gesehen, muss sehen, aber ich habe es im Ticker gesehen und danach hatte ich eine Zusammenfassung. Und wie Julia ja auch gesehen hast, du hast die Angst in den Augen der Spieler gesehen. Und das, finde ich, ist was, ja, irgendwie das Magische halt auch vom Fußball, dass das auch Man City und Pep Guardiola passieren kann in
Deswegen
so einem
glaube ich,
Moment.
bewegt es auch so viele Leute, dieses City-Ding, ne? Weil die waren die einzigen im Weltfußball, also selbst Real
Die
Madrid, die haben am
unantastbar
Ende
waren.
immer gewonnen, aber selbst Real Madrid hatte mal Phasen, wo man dachte, ach, guck mal, so gut ist das gar nicht. Aber City hatte das halt nie. Das war ja wirklich roboterartig. Und deswegen glaube ich, bewegt so viele Menschen. Da ist auch natürlich viel Häme dabei. Da kann ich immer nicht so viel mit anfangen. Aber die grundsätzlichen Fragen nach diesem Thema, die waren jetzt schon da. Die habe ich oft, oft und viel bekommen. Und weil halt auch Menschen wissen wollen, sagen, ach, guck mal, doch nicht, oder was? Und es liegt nicht an Guardiola, also das kann ich schon mal sagen. Das glaube ich wirklich mitnichten. Ich glaube, dass einfach überhaupt gar nicht zu, auch nur 1% kaufe ich das, sondern das hat einfach, es lief halt alles saublöd aus ihrer Sicht. Und in England freuen sich auch alle, ne? Die sagen auch alle, mega.
Ja, das müssen sie jetzt auch mal aushalten, dass sie jetzt halt mal, meine Güte, das ist ja wie wenn Bayern hier mal ein paar Spiele verliert. Ihr werdet es alle überleben, aber die Schönheit des Spiels sieht man wirklich an solchen Spielen. Und das hatten wir ja gestern noch bei dem Spiel. Ich meine, Schachtür führt auswärts in Eindhoven 2
Genau,
zu
da
0,
weißt du auch.
87. 1 zu 2. Da denkst du dir schon so, oh, jetzt bin ich gespannt, ob es gibt 90. 2 zu 2. Da weißt du schon, okay, jetzt, wenn sie nicht schnell abpfeifen und zack, 95. Minute, Ricardo Pepi, wie wir es immer alle wussten, er kann es doch
Und
3 zu
Roter Stern
2.
Belgrad müssen wir auch erwähnen an der Stelle. Ne? Das ist auch eine besondere Geschichte dieser Europapokalwoche, die special ist bis jetzt, muss man
Ey,
fairerweise sagen.
wirklich, es ist
Ist
so
echt gut.
ärgerlich, dass ich
Ist echt
gestern
gut.
nichts sehen konnte. Aber gut, was habe ich gemacht? Eure Honorarabrechnung und das war's mehr als wert, liebe Leute.
Um
Ja, so ist es.
21 Uhr oder was?
Ja, naja, du
Nein.
siehst ja. Also,
Ja.
ja.
Ganz kurz noch sportlich, weil Uli Pep natürlich genannt hat, da will ich ganz kurz einhaken. Uli, der Mann braucht ein Sabbatical. Können wir uns da bitte einig sein?
Das würde er dann schon machen in eineinhalb Jahren knapp.
Im Sommer braucht er das Sabbatical.
Nein,
Der braucht ein
nein.
Sabbatical, schau ihn dir doch an,
Nee.
der zerkratzt sich die Stirn, der ist ja
Nein,
fix
nein,
und alle,
nein.
der Typ.
Ja, das
Ja?
würde er aber auch machen, wenn er zu Hause alleine am Sofa sitzt und das Spiel schaut. Also
Ja.
nein.
Also ich sag, der Mann braucht ein Sabbatical, das sollte im Sommer kommen, da wäre ja sein Vertrag ausgelaufen oder läuft er aus? Hat er ihn schon verlängert oder wird er ihn verlängert? Ich weiß nicht ganz
Verlängert.
genau. Ich finde, der braucht ein Sabbatical, das sieht man ja jetzt wirklich. Und dann kann er mal wieder, weiß ich nicht, in New York, in Tokio mal wieder, ne? Ein Jährchen Pause machen. Und dann kann er ja zum Beispiel in die Serie A, Christian, mal
Nee, die
was
spielen
Neues
viel zu
anfangen.
offensiv. Das passt nicht.
Die spielen ja jetzt offensiv,
Ja,
geht doch so hin. Also das wäre mein Ratschlag an ihn. Machen Sabbatical, Junge, komm. Das geht so nicht
ich
weiter.
sage euch, es dauert nur noch ein Unentschieden oder ein Punktverlust von Manchester City, bis endlich die These kommt, dass seitdem Jürgen Klopp raus ist aus der Premier League, ihm der psychologische
Die gibt's doch
Widersacher
schon,
fehlt. Und
die
jetzt
gibt's
hat
doch
er,
schon, die
ist es schon
These.
so, ach
Ja,
meine
du bist ja
Güte.
nicht mehr auf Twitter, da gibt's die Thesen doch schon
Ja,
längst. Das ist echt so?
um
Gott, ey,
Gottes Willen.
das habe ich noch nicht gelesen,
Doch,
aber es
doch, doch,
stimmt. Ach,
natürlich,
Sportjournalismus
natürlich.
ist der beste
Die
Journalismus überhaupt.
beiden haben sich gegenseitig gebraucht. Jetzt ist der eine weg.
Ja.
Plötzlich geht bei City nichts mehr und Slot
Ja, und Slot
spaziert zum
ist
Titel.
auch nur eine Luftpumpe, ne? Er kann
Schau mal her,
nichts.
Liverpool kann ja sogar Real Madrid schlagen, ne? Jetzt. Oh, Klopp konnte das nicht. Ich glaube, der hat 7 Spiele in Folge gegen Real verloren. Und Slot kann ja sogar, hat nicht mehr City hatte, ne?
Die Klopffesseln
Und
sind gelöst. Endlich hat es mal
so,
jemand gesagt. Na gut,
nämlich.
dann haben wir doch noch ein weiteres Takeaway. So. Jetzt gucken wir aber mal bei jemandem, bei dem sich auch die Fesseln gelöst haben, nämlich Pierre-Emile Højbjerg. Was ist denn bei dem los bei Olympique, Alexi?
Ich frage mich auch, warum, was macht der in Marseille eigentlich? Gibt nichts Besseres. Vor allem, die spielen ja international in dieser Saison gar keinen Wettbewerb. Und aber was mir gefällt, er bringt diese Siegermentalität mit, die Marseille unbedingt braucht, weil die hat zum Beispiel an Adrien Rabiot überhaupt nicht. Und das tut auf jeden Fall der Mannschaft richtig gut. Auch wenn Marseille immer wieder schwankt, aber bei den Leistungen. Aber der bringt wirklich viel Power mit, viel Dynamik, viel Energie rein und er tut der Mannschaft gut. Nur wohin geht die Reise, ist schon die Frage. Sollte Marseille in dieser Saison wieder erneut doch nicht so gut abschneiden, nämlich in die Champions League doch nicht zurückkehren, in der kommenden Spielzeit dann wieder wahrscheinlich gehen, weil er ist auch gekommen, um irgendwann mal wieder die Königsklasse zu bestreiten, auch wenn er die nie so oft gespielt hat, auch mit Tottenham nicht. Und aber seine Entscheidung war schon mutig, muss man ganz klar sagen. Aber er ist der Chef in dieser Mannschaft, der darf die Standards, also die Freischüsse sehr oft schießen und das war erfolgreich in Lens mit seinem Siegtreffer. Und Deswegen auf der einen Seite eine mutige Entscheidung von ihm, auf der anderen will er zeigen, dass er schon sehr erfahren geworden ist, sehr reif. Aber ob die Entscheidung im Nachhinein gut war von ihm, da kann man schon noch gewisse Zweifel haben, weil einfach der Verein nebulös geführt wird und nach wie vor keiner weiß, wo es genau hingeht.
Aber aktuell liegt ja Marseille auf einem Champions League Rang 3. Und ich meine, klar, wir haben ja schon drüber gesprochen, die ganz großen Hoffnungen, dass man PSG vielleicht ein Bein stellen könnte, die hat sich jetzt nicht erfüllt. Aber bisher scheint es doch aufgegangen zu sein für ihn. Er kann der Champions League vielleicht spielen nächste Saison.
Vielleicht, aber die Saison ist noch lang und wie gesagt, im Gegensatz zu Monaco, Lille oder PSG hat Marseille eine ganze Woche frei. Jetzt hat man ein Trainingslager absolviert die ganze Woche, weil man ein wichtiges richtungsweisendes Spiel hat am Sonntagabend gegen Monaco. Und zu Hause tut man sich eh sehr, sehr schwer, auch gegen direkte Konkurrenten und da will man ein Zeichen setzen. Deswegen ist es eine sehr wichtige Partie am Sonntag und wenn das wieder schief gehen sollte, dann habe ich große Zweifel, dass Marseille sein Ziel erreicht und in den Top 4 am Saisonende landet.
Ja gut, über die Stärke von Monaco haben wir natürlich auch schon gesprochen. Also Sonntagabend um 20:45 Uhr, liebe Hörerinnen und Hörer, da habt ihr auf jeden Fall ein Spiel, das man sich mal angucken könnte. Marseille zu Hause gegen Monaco, Rang 3 gegen Rang 2. Wir werden genau verfolgen, was bei Marseille passiert. Und dann blicken wir auch noch mal nach Spanien. Alex, über was möchtest du da gerne sprechen?
Ja, wenn wir jetzt schon Real Madrid gedroppt haben, den Namen, und Uli die Europacup-Woche so schwärmt, so davon schwärmte, kann man das natürlich ganz kurz, nur weil es ein kleines Thema, aufgreifen, was da gestern in der Anfield Road passiert ist. Wir haben ja normalerweise hier den Award MVP, ne, Most Valuable Player. Ich tanze mal aus der Reihe, mache aus dem V ein D, MDP, Most Disappointing Player, und nenne Kylian Mbappé nach der gestrigen Leistung. Ist er tatsächlich im Fokus der Medien, also eh schon in der Saison, weil er ein paar Elfmeter reingemacht hat und hier und da ein Abstauber, zum Beispiel in Leganés, aber viel mehr eben nicht. Und jetzt war Vinicius Junior an der Anfield Road verletzt und er durfte endlich mal wieder links spielen. Vorne war eine falsche Neun, wurscht, die haben gar keinen richtigen Stürmer, er wurde als Stürmer geholt. Nee, nee, er möchte links spielen, alles klar. Tun wir Brahim Diaz vorne rein, damit wir ihn akkommodieren. Und was er geleistet hat, war überschaubar. Und natürlich durch den verschossenen Elfmeter rückt er ganz, ganz groß in den Fokus der spanischen Medien und ist quasi so der Schuldige, ne, der gestrigen Niederlage oder der Posterboy im negativen Sinne, ne, auf den sich alles ablädt. Und deswegen MDP Kylian Mbappé, der wirklich schwer enttäuscht, seitdem er bei Real Madrid ist.
Aber also ich nehme jetzt mal an, dass dir die Erklärung, er ist der Alleinschuldige oder der Hauptschuldige, zu kurz gegriffen ist
Nein, nein,
für
ich
dich.
sag, das mediale
Ja,
Echo ist
genau.
tatsächlich durch den verschossenen Elfmeter. Dadurch rückt er so in den Fokus, dass man das natürlich kurz hier mal thematisieren kann. Auch weil ihr natürlich da Input geben könnt, wie ihr das außenstehend seht. Aber in Spanien wird er wirklich gerade bei den Real Madrid-Fans, also ich bin ja weiterhin auf Twitter noch aktiv, was du da mitbekommst an Memes. Da gibt es ja dieses eine Meme, da zwei Wege. Links ist so ein glänzendes, schönes Schloss und rechts so eins, das, ne, nach Darkness aussieht. Und dann wurde ein Bild, links das schöne Schloss ist Vinicius Junior. Also er steht am Weg, ne, Mbappé. Links ist Vinicius Junior. Und rechts ist Eden Hazard, der schlechte Weg. Und er entscheidet sich für den Weg nach rechts. Also er wird schon mit flopmäßig mit Eden Hazard so leicht verglichen. Oder es geht die Tendenz schon in die Richtung, dass er ein Mega-Flop sein könnte.
Ach
Early
komm,
Days.
da
Ja.
würde ich mir noch ein bisschen Zeit lassen mit
Ich sag
solchen
nur, wie das
Dingen.
Medienecho, das ich so wahrnehme, auch
Ja.
ist. Und man weiß ja heutzutage Social Media, ne? Da wird schnell jemand hochgejubelt und wieder fallen gelassen, wenn es nicht läuft. Aber es ist nicht gut, was da Mbappé macht. Also der wirkt wirklich, deswegen haben wir Alexis ja hier, deswegen kann man es wunderschön ansprechen, wie ein Schatten seiner selbst, seiner Hochzeit. Und wie alt ist er? 26? Er spielt, als wenn er
25.
36 wäre, tatsächlich. Also wirklich, ja,
Echt,
ganz schwach.
ich finde das nicht, aber. Nee, sehe ich
Aber
auch nicht, aber.
Alexi, wie denkst du darüber? Ich meine, generell muss man ja sagen, Mbappé, er ist ja auch noch anders in den Schlagzeilen. Also es gibt einen Vergewaltigungsvorwurf, das ist bisher nur ein Vorwurf und das ist während er nicht beim Nationalteam war, selbst gewährt vorgefallen. Und es gibt ja auch mit dem Nationalteam Themen, also dass er sagt, er fühlt sich nicht fit, kann nicht spielen, spielt dann, glaube ich, 3 Tage, nachdem er das gesagt hat, spielt er dann für Real. Wie das ankommt, kann man sich ja auch vorstellen. Wie würdest du denn auf Mbappé und seine Situation gerade blicken?
Ja, seine Krise dauert schon eigentlich seit einem Jahr. Also die letzten 6 Monate bei Paris Saint-Germain war auch eine reine Katastrophe. Natürlich hat er seine 40 Buden gemacht, aber wie der Verein mit ihm umging, die Scheiß, die ihn unheimlich viel Druck gemacht haben und dann bedroht haben, weil er nicht verlängert hat. Es war menschlich für ihn einfach nicht mehr auszuhalten. Er hat sich sehr, sehr schlecht gefühlt in diesem Verein. Der Abschied fiel eigentlich ganz kurz aus, obwohl er sehr, sehr viel für den Verein geleistet hat. Innerhalb von 7 Jahren hat alle Rekorde gebrochen. Und er wird bedankt, wie einst Levin Kurzawa, einer, der 3 Spiele pro Jahr gemacht hat. Also das war schon heftig. Daran hat er bis heute zu knabbern, ganz klar. Und dann der Wechsel zu Real. Er ist einfach zu spät gewechselt. Er hätte vor 2 Jahren schon mal wechseln sollen, weil damals war Vinicius auch noch nicht so weit wie heute. Wäre die Nummer 1 gewesen auf dem linken Flügel, hätte sich die heutigen Stress mit dem Brasilianer gespart. Und damals hat auch Real 180 Millionen geboten, aber bei PSG darfst du einfach den Verein nicht aus eigenem Wunsch verlassen. Sonst sind die Scheiß einfach stocksauer. Das hat man jetzt gesehen. Bei Mbappé, aber auch bei anderen Spielern. Mein Neymar musste gehen, weil er einfach nichts mehr geleistet hat. Messi war auch am Ende seiner Zenit schon lange. Und deswegen hat man da keinen Stein in den Berg geworfen. Aber bei Mbappé war es anders. Man wollte noch über einige Jahre ihn aufbauen, die Mannschaft komplett bauen. Und ja, sein Abgang war einfach nur Stress, nur viel schlimmer als bei einer Scheidung. Also das war schon heftig. Und bei Real, das ist eine andere Welt. Aber du hast diese Privataffäre genannt. Aber schlimmer, glaube ich, ist einfach, dass er momentan im Kopf eine Blockade hat. Und es ist die Frage, geht er in Richtung Ronaldo Messi oder in Richtung Neymar? Geht er in Richtung Weltklasse und vielleicht in die Geschichte eingehen oder geht er in die Richtung größte Verschwendung aller Zeiten? Das ist ein schwieriger Spagat. Und die nächsten Monaten werden uns es zeigen, wo, aber man hat schon, du sagst es gestern bei seiner Körpersprache, allein beim Elfmeter gesehen, er ist einfach sau schlecht drauf gerade, nah an der Depression, ja, da übertreibe ich überhaupt nicht, das ist einfach so. Das sagen auch viele Leute um ihn herum in Frankreich, dass er momentan wirklich nah an der Depression ist. Du wirst sagen, er verdient 70 Millionen im Jahr, aber er spielt nicht nur Geld eine Rolle. Und momentan ist er einfach in einem sehr wichtigen Punkt, nicht nur seiner Karriere, sondern in seinem Leben.
Aber Alexi, ganz kurz, findest du wirklich, dass ein Mbappé von der Bewertung her, dass man da auch wirklich, ja, womöglich geht dann der Neymar-Weg? Also ich finde, Mbappé hat in seiner Karriere auch schon zu viel geleistet, gerade allein mit der
Klar.
Nationalmannschaft, um ihn. Also er ist momentan in der Krise, gar keine Frage, aber findest du echt, dass man ihn da so auf die Schiene stellen kann, dass er womöglich noch quasi, wie meint das, so größte Verschwendung oder so? Also ich finde, dafür hat er auch schon zu viel, finde ich, geliefert oder
Immer
so,
wenn man sein
oder?
Potenzial sieht, muss einfach viel mehr kommen. Und seit 2 Jahren stagniert er komplett. Hättest du gedacht, dass er mal nach Stockholm geht, weil dort richtig gute Frauen gibt? Hättest du gedacht, dass er mal
Das kann ich
Nachtclub
nicht
Vollgas gibt in den
bearbeiten,
letzten
klar.
Monaten?
Das weiß ich nicht.
Hätte man nicht gedacht, dass er in dieser Spirale reinfällt. Man hätte schon gedacht, dass er Top-Profi ist, der alles daran setzt, dass er seine Ziele erreichen kann, wie Ronaldo, wie Messi und nicht wie Neymar. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass er. Aber Paris ist auch eine Stadt, wo man auch gerne nachts unterwegs ist und in dieser Spirale ist er leider gefallen. Und in Madrid gibt es auch scheinbar gute Clubs, glaube ich, Alex. Und in diesem Fall ist es schwierig. Hätte wahrscheinlich nach Liverpool gehen sollen oder nach Dortmund.
Da gibt es auch gute Clubs, glaube ich, in Liverpool, ne? Dortmund nicht wahrscheinlich, aber Liverpool schon. Nee, ich will es ja sportlich nur betrachten. Alles andere steht
Ja, aber es
mir,
spielt auch eine Rolle. Du kannst es nicht.
kann eine Rolle spielen, klar. Also, dass er psychologisch nicht frei ist, ich glaube, das siehst du auf dem Platz irgendwie schon, dass es nicht läuft. Die Gründe, da will ich jetzt nicht spekulieren, ich will nur das Sportliche bewerten oder analysieren. Und was ich da sehe, ist einfach wirklich gemessen an dem, was er zu leisten imstande ist, welches Standing er hat, was man sich von ihm erhofft, ist das zu wenig. Und die Kritik ist eben enorm groß, gerade aus dem medialen Real Madrid-Lager, weil ja die Medienkonzentration in Madrid die größte ist, ne, mit den ganzen Tageszeitungen und Radiosendern und eben auch aus dem Fanlager, was ich da wahrnehme. Die schießen sich auf ihn ein, weil er enorm enttäuscht sportlich. Und darauf wollte ich nur kurz zu sprechen kommen. Uli, schüttel den Kopf.
Ja, also
Uli
bei aller
erträgt das
Liebe,
gar
aber
nicht, diese
ey,
ganze
ist das doch,
Diskussion. Braucht Man City noch einen Flügel? Ich habe gehört, Doku unzufrieden und so. Kann er ja in dem
Nee,
Sommer
der ist nicht
flüchten.
unzufrieden. Sie sind unzufrieden mit ihm.
Ja, meine ich ja, meine ich ja. Das meine ich. Ja.
Der ist 25, selbst wenn die
Spielt
Karriere
wie
jetzt.
35.
Ach komm jetzt, hör auf. Also selbst wenn die Karriere jetzt endet, kannst du schon einen Haken dahinter machen und sagen, ja, das war ganz in Ordnung, weil der war schon
Ja,
zwei
gut.
Weltmeisterschaftsfinals und hat
Ja,
beide
und
entscheidend
ja,
mitgeprägt.
ich wollte gerade sagen, das zweite hat er fast allein gewonnen. Also ich
Aber
finde
das
das,
ist ja
also
das, da
sorry,
siehst du mal,
das
was
muss
die
man dann schon auch,
Erwartungshaltung ist, wenn
ja,
der
das
jetzt
mag
zu
schon
Real geht,
sein.
ne? Aber das ist ja nicht seine Schuld. Also
Ja, eben, also.
das eine ist ja, Kritik ist ja immer in Ordnung. Und das habe ich, ich habe das Spiel gestern gemacht. Ich habe ihn auch kritisiert. Aber das andere ist, ihn persönlich anzugehen, weil er kann ja nichts dafür, für die überzogenen Erwartungshaltungen. Er kann auch nichts dafür, dass die jetzt zufällig einen haben, der ebenfalls von der linken Seite kommt. Und da haben sie jetzt die zwei der fünf
Naja,
besten potenziellen Fußballer.
bei der
Und das wusste
Vereinsauswahl
er.
könntest du das
Also.
bedenken, dass auf deiner
Ja,
Position
gut.
einer ist, der
Ja,
Weltklasse
gut.
ist und der gesetzt ist, ne?
Ja, gut, aber also ich meine, du kommst doch nicht, wenn, also Mainzer. Niemand, na, dann gehe ich nach Liverpool. Sondern du kommst da dahin und sagst, okay, das kriegen wir schon hin. Also es gibt in der Geschichte des Sports mehrere Beispiele, wo man sich schon arrangiert. Und wenn ich Leganés, es ist nur Leganés, ja, aber ich habe es gesehen, das Spiel, und da habe ich mir gedacht, ach so, es geht nämlich mit den beiden zusammen. Das könnte sogar ganz schön verheerend werden, wenn es mal geht. Und er ist, wir haben noch nicht mal Dezember.
Ja.
Das sind nicht mal 4 Monate. Was ist denn los mit uns allen? Jetzt lass mal ihn halt mal ankommen da. Das ist immer noch ein junger Mann, der wahrscheinlich in den letzten
Ist
7
nicht mit
Jahren ist
25
das
nicht mehr so
so.
jung, der ist schon seit 17 Profi, du kannst nicht.
Tja, das war eins der hitzigsten Segmente, das wir hier in der Ligatour hatten. Ich kann euch allerdings Stand jetzt nicht sagen, ihr seid schon schlauer als ich, liebe Hörerinnen und Hörer, wie viel ihr davon gehört habt. Denn bei mir ist das Internet zusammengebrochen und zwar komplett. Und deswegen müssen wir leider jetzt auch an dieser Stelle dann die Ligatour beenden. Aber ihr habt ja trotzdem über eine Stunde Content hier bekommen. Und wie ich hörte, hatten die anderen viel Spaß, als ich nicht mit dabei
Man sieht, das Mbappé-Thema war gar nicht so schlecht gewählt, denn so emotional
war.
habe ich uns hier noch nie erlebt, ne?
Oh
Vor
Mann,
allem,
ich war nicht dabei.
magst du das nochmal aufmachen hier, oder was?
Ja, ich meine, Mbappé washed wie Ronaldinho bei Barca. Ausrufezeichen, so. Nein.
Ich
Nein, nein,
sage
nein.
euch, also ich hoffe so sehr, dass es auf der Aufnahme drauf ist, denn ich will das auch jetzt hören. Ich will hören, über was ihr gesprochen habt. Ich weiß nur, dass ich hier wieder reingekommen bin in diesem Meetingraum und das war quasi wie wenn so mehrere, sowas im Fight Club während der Brötchenpause. Alle hängen in den Seilen, alle sind verschwitzt und haben aber so ein Grinsen auf den Lippen. Ja, also ich hoffe, viel davon ist auf der Aufnahme gelandet. Es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer. So ist es manchmal auch, dass wir jetzt dann an dieser Stelle diese Ligatour beenden müssen, aber das liegt außerhalb unserer Kraft. Ich danke euch Vieren umso mehr, dass ihr euch gestritten und diskutiert habt. Alexi Menüsch, Christian Bernhard, Uli Hebel und Alex Troika, danke euch, dass ihr mit dabei wart im Rasenfunk. Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer. Ihr wisst, alles, was ihr hier hört oder nicht gehört habt, ist von euch finanziert. rasenfunk.de/supportersclub. Ich danke in dieser Folge Paddy Pie, Mystuken, Lukas, Henne und der blau-gelben Datenwelt. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und es wird im Rasenfunk weitergehen, so es denn das Internet zulässt. Und dann hört ihr uns auch bald hier wieder in einem Format eurer Wahl. Bis dahin, bleibt gesund und macht es gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.